Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch. Das heißt, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, hallo, grüß dich. Hier im Sommer 2026 schauen wir uns mal an, aus welchen anderen sonnigen und windigen Ländern der Wasserstoff zukünftig nach Europa oder nach Deutschland kommen könnte.
Genau. Wir haben uns wieder, also erstmal hallo, natürlich Martin, hallo liebe Zuhörer. Wir haben uns wieder mal eine Studie zu Herzen genommen und an die Brust genommen und durchgelesen und angeschaut, nämlich von dem Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln.
Genau,
das ist ein EWI. Genau, das ist ein wirtschaftliches Research Institute. Und das hat eben analysiert, inwiefern Deutschland in Zukunft auf Wasserstoffimporte aus Regionen außerhalb Europas angewiesen wird, sein wird. Also im Prinzip der Fokus war wirklich ganz Europa. Da ging es nicht darum, kann Deutschland sich selbst versorgen. Das ist wahrscheinlich sowieso ein bisschen außerhalb der Diskussion, sondern eher kann Deutschland von europäischen Partnerländern versorgt werden oder braucht man auch außereuropäische Lieferanten?
Ja, genau. So wie du es gesagt hast, dass Deutschland sich sozusagen selbst mit Wasserstoff versorgen könnte, wäre zwar schön, aber ist tatsächlich relativ weit von der erwarteten Realität entfernt. Vielleicht kleine Erinnerung, die nationale Wasserstoffstrategie, die wir seinerzeit in unserer allerersten Podcast-Episode vor vielen, vielen Jahren so ein bisschen vorgestellt haben, die geht ja von einem Importanteil von bis zu 70% aus. Bedeutet also, 70% des Wasserstoffbedarfs in Deutschland müssten dann importiert werden, wenn der Hochlauf so kommt, wie er damals prognostiziert worden ist. Und logischerweise eben halt nur 30% könnten hier im Land erzeugt werden. Es ist natürlich so, diese Zahlen, die damals im Jahr 2020, 2021 erarbeitet worden sind oder dann veröffentlicht worden sind, die haben sich natürlich jetzt schön verändert und nicht nach oben verändert, sondern eher nach unten verändert, weil dieser Hochlauf, der war ja schon signifikant für 2030 seinerzeit ja vorgesehen. Da waren für das Jahr 2030 ja gewaltige Mengen an Wasserstoff, sowohl Erzeugungskapazität als auch Verbrauchskapazität in der nationalen Wasserstoffstrategie vorgesehen. So wird es jetzt ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht kommen, weil ja das magische Jahr 2030 rückt ja unaufhaltsam näher. Jetzt ist auch schon 2026 schon zur Hälfte wieder vorbei. Viel Zeit bleibt nicht mehr übrig und diesen extremen Hochlauf, den werden wir in der verbleibenden Zeit nicht mehr hinkriegen. Insofern wird zumindest im Jahr 2030 noch unter Umständen ein größerer Anteil des Wasserstoffbedarfs mit heimischer Produktion gedeckt werden können hier in Deutschland. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dieser Hochlauf, der hat sich nur verzögert, der ist nur verschoben und ist nicht sozusagen abgesagt, dann ändert das natürlich am Problem nichts, weil dann sind irgendwann ja trotzdem diese 70% Import erforderlich, wenn auch nicht im Jahr 2030, aber halt vielleicht im Jahr 2040.
Ja, genau. Und da ist die Frage natürlich, wo kommt das alles her? Wo soll der ganze Wasserstoff herkommen? Und da hat eben diese Studie, oder eigentlich Studie ist ein zu großes Wort, es ist eine Analyse, hat die das eben analysiert, also warum ich habe jetzt den Faden verloren, weil erst wollte ich sagen, genau, Studie und Analyse, also es ist nicht irgendwie so ein 150-Seiten-Dokument, sondern es ist ein kurz und knapp geschriebenes Dokument mit 20 Seiten, deswegen nur Analyse, aber die hat eben analysiert, wenn wir die Länder anschauen, wo es jetzt existierende Wasserstoffpartnerschaften gibt, können wir oder wie sieht da die Wasserstoffdeckung für Deutschland aus? Und die Länder mit Wasserstoffpartnerschaften, also es war zum Teil auch wirklich eine Überraschung für mich, welche Wasserstoffpartnerschaften es gibt. Das sind Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Ägypten, Finnland, Mexiko, Marokko, Namibia, Spanien und die Türkei.
Ja.
Also eine Sammlung, wer über die Welt verteilt.
Ja, genau.
Und ja, da ist die Frage, brauchen wir diese globalen Importketten oder könnten wir das nicht einfach mit den Ländern hier ums Eck quasi machen?
Ja, genau. Genau, es gibt da natürlich verschiedene Ansätze oder halt eben, ja, dann Dimensionen, wie so eine Partnerschaft vor allem im wirtschaftlichen Sinne dann bewertet werden könnte, weil logischerweise Länder, die vielleicht weiter weg sind, die haben vielleicht dann damit zu kämpfen, dass die Transportkosten hierher nach Deutschland relativ hoch sind. Auf der anderen Seite sind vielleicht Länder da im Vorteil, die näher an uns sind, also die vielleicht auch eben Teil von Europa sind. Aber auch nicht nur, es gibt ja auch andere Faktoren. Es gibt ja nicht nur die Transportkosten, die eine Rolle spielen, sondern auch die Erzeugungskosten an und für sich. Also hat dieses Land zum Beispiel Potenzial, was jetzt Windkraft und so weiter angeht oder auch Photovoltaik? Oder ist schon die Erzeugung da in diesem Land relativ teuer und der Transport spielt vielleicht gar nicht so die Rolle, aber der Wasserstoff ist trotzdem teuer, weil die Erzeugung teuer ist. Und eine zweite Dimension, und das finde ich persönlich auch sehr interessant und gut tatsächlich, dass das hier in so einer prominenten Form in dieser Analyse berücksichtigt worden ist, ist natürlich auch die politische Stabilität in diesen Ländern, weil die schönsten und niedrigsten Erzeugungskosten und die schönsten und niedrigsten Transportkosten helfen uns nichts, wenn da wieder halt irgendeine Regierung quasi durchdreht und plötzlich die gesamte Situation eine andere ist und irgendwelche langfristigen Verträge und Partnerschaften gecancelt oder auf Eis gelegt werden, weil wieder irgendjemand auf andere Ideen kommt. Und das sind eigentlich, so kann man es vielleicht sagen, die beiden Hauptdimensionen, die hier in der Analyse jetzt berücksichtigt wurden, die politische Stabilität, die politische Situation im Land und natürlich auf der anderen Seite die harten Zahlen, also wie viel kostet es Wasserstoff oder auch Ammoniak, wir kommen gleich noch dazu, nach Deutschland zu transportieren und hier dann zu nutzen.
Genau, und da ist direkt relativ am Anfang von dieser Analyse wirklich eine interessante Grafik drin, wo eben die ganzen Länder eingefärbt sind, je nach Kosten für den Wasserstoff pro Megawattstunde. Und man merkt so richtig, diese ganzen Länder, die jetzt keinen Mehrzugang haben, die haben sowieso Pech gehabt. Die sind wirklich am allergrößten oder am teuersten. Und dann der andere Punkt ist wirklich die Nähe zu Europa. Wo man wirklich sagt, da Europa ist grün, irgendwie dann Nordafrika ist auch noch halbwegs grün. Und dann alles, wo es dann weiter weggeht, dann wird es schon sehr orange, ist rot.
Rot. Ja, genau, irgendwann rot. Ja, genau.
Genau, also man merkt schon, wir brauchen auf jeden Fall, wenn wir das von weiter weg her transportieren, dann ist Seetransport unbedingt notwendig und dann natürlich so nah am Meer wie möglich. Also gerade diese Länder in Zentralafrika, die haben halt wirklich den schwarzen Peter gezogen im Prinzip. Ja. Weil die natürlich den Wasserstoff dann auch erst irgendwie ans Meer bringen müssten. Und führt halt zu extrem viel höheren Kosten.
Ja, genau. Ja, das ist genau das, was ich versucht habe anzudeuten. Mhm. Natürlich diese Länder jetzt zum Beispiel in Zentralafrika, die haben natürlich jetzt eigentlich dann schöne Voraussetzungen, was jetzt halt Sonne sozusagen angeht. Haben also logischerweise halt sehr billigen Photovoltaikstrom. Aber der Transport und die Infrastruktur, die spielen da einfach eine große, große Rolle. Und das ist eben so, wie du es erzählt hast, der Bonus der nordafrikanischen Länder. Jetzt speziell natürlich eben halt hier Marokko im Spotlight, so wie du es ja auch erwähnt hast, weil das eins dieser Länder ist, mit denen es eine existierende Partnership eben gibt. Die haben da echt gute Voraussetzungen, weil sie eben auch, wie man immer so schön sagt, von der Sonne geküsst sind. Auch schön natürlich eine lange Küste haben, wo also auch Windkraft in Frage kommen könnte. und dann halt mehr Zugang haben und relativ einfach den erzeugten Wasserstoff oder das erzeugte Ammoniak nach Europa transportieren könnten. Insofern ist da Marokko jetzt rein, was die wirtschaftlichen Faktoren angeht, in einer interessanten Startposition.
Ja, genau. Und da hat man jetzt eben diese ganzen außereuropäischen Länder. Jetzt ist natürlich die Kernfrage, ja, brauchen wir die überhaupt? Und da steht dem gegenüber eine Reihe an europäischen Ländern, die betrachtet werden, nämlich Spanien, Portugal, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Also auch wieder so eine interessante Kombination aus den südlichen Ländern und den nördlichen Ländern und nichts dazwischen. Natürlich mit dem Hintergrund Spanien und Portugal als die sonnenreichen Regionen, wo man wieder Photovoltaik aufbauen kann. Und dann Norwegen, Schweden, Finnland aufgrund der günstigen Wasserkraftvoraussetzungen und dann natürlich auch Windkraft mit Offshore-Wind und so weiter.
Ja.
Ja, und gleichzeitig ist natürlich der Vorteil von den skandinavischen Ländern, die potenziell sehr kurze Pipeline-Anbindungen oder beziehungsweise bestehen ja schon Pipelines dahin, die natürlich jetzt für Erdgas laufen, aber die man dann natürlich recht einfach umrüsten kann. Und natürlich genau so mit Portugal und Spanien gibt es ja auch schon existierende Erdgas-Pipelines, die man eventuell dann auch umrüsten kann.
Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht um mal den Weg hin zu dieser Bewertung zu erklären. Mhm. Wie wir es ja ganz am Anfang schon gesagt haben, das EWI hat dann einen Score ermittelt für jedes Land, den sogenannten EWI Future Energy Score 2.0. Also ein cooler Begriff, der da auch noch geprägt worden ist. Und da spielen eben diese ökonomischen Faktoren, die wir jetzt gerade schon erwähnt haben, eine signifikante Rolle. Also da gehen eben halt 15 Variablen in diesen Gesamtscore oder in die Berechnung von diesem Gesamtscore ein, die sich auf ökonomische Faktoren beziehen, die auch sowas wie eben das GDP, eben Bruttosozial,
eben. Jetzt sind also wir so englifiziert.
Ja, genau. Auch die Inflation und die Arbeitslosigkeit beinhalten. Aber dann eben gibt es noch weitere Faktoren und dazu gehören dann politische Faktoren. Also zum Beispiel Frieden. Also es gibt ja diesen Global Peace Index, in dem sich jedes Land eben da halt eingeordnet sieht, ist also ein Faktor, der damit reinspielt. Und dann auch sowas wie halt Meinungsfreiheit und Bürgerrechte und auch die Qualität von vorhandenen Gesetzen, Richtlinien und Normen. Als dann so eine Überschneidung ja mit dem ökonomischen Bereich im Endeffekt ja mit sich bringt. Also logischerweise so eine Erzeugung von Wasserstoff oder Ammoniak, die gelingt natürlich in dem Fall besonders gut und verlässlich, wenn einfach die Randbedingungen klar und stabil sind. Und dann gibt es noch weitere Faktoren, die reinspielen, zum Beispiel aus dem Bereich der Energie. Also ob so ein Land auch zum Beispiel jetzt Erdgas exportiert und damit schon vielleicht Erfahrungen jetzt mit dem Export von Gasen gemacht hat. Und wie viel Energie auch tatsächlich dann im eigenen Land verbraucht wird, weil das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn es zwar eine riesige Erzeugungskapazität in einem Land gibt, aber eigentlich der gesamte Wasserstoff oder das gesamte Ammoniak schon dort verbraucht wird, dann bleibt für Europa natürlich nicht so viel übrig. Und zuletzt gibt es dann auch noch einige soziale Faktoren, die da noch mit einfließen, zum Beispiel Bevölkerungswachstum und Zugang zu Wasser und Elektrizität ist ja für einige der genannten Länder jetzt auch noch immer noch keine absolute Selbstverständlichkeit, dass an jeder Stelle da Zugang zu Elektrizität und zu Wasser besteht. Und aus all diesen Faktoren, eben halt wie gesagt, ist dann über ein Berechnungsmodell dieser Score ermittelt worden mit verschiedenen Gewichtungen und so weiter und so fort. Und je höher der Score ist, umso besser sind also die Randbedingungen in diesem Land jetzt abseits von dem reinen Pricing für den Wasserstoff, also abseits von wie viel kostet es, ein Kilogramm Wasserstoff dort zu erzeugen und zu uns nach Europa oder nach Deutschland zu transportieren. Das ist ja die andere Dimension. Und ja, eben die erste Dimension ist dann eben dieser EWI Future Energy Score 2.0, der da errechnet worden ist.
Genau. Und den kann man dann natürlich auch vergleichen mit den Kosten. Weil letztendlich bringt es uns ja nichts, wenn wir sagen, nehmen die Länder, die am besten sind, moralisch am besten sind, aber am Ende zahlen wir halt das meiste an Geld und am Ende wandert die Wirtschaft halt wieder ab.
Sehr gerne.
Genau.
Ja, genau.
Aber die Wirtschaft wandert halt ab und geht dann,
wird
halt das neue Chemiewerk in China gebaut, statt Europa. Und wenn man das jetzt so übereinander legt in eine Matrix, dann gibt es halt ein paar Länder, die irgendwo ganz rechts unten sind im Prinzip, also hoher Score auf der X-Achse und auf der Y-Achse niedrige Kosten.
Naja.
Wo man natürlich dann irgendwie quasi sagen kann, da haben wir jetzt beide Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja.
Leider landen da nicht so viele Länder drin, muss man sagen.
Ja.
Also im Prinzip Deutschland ist irgendwie klar, dass wir da natürlich reinfallen. aber dann ist eben eigentlich nur Finnland und Spanien noch in diesem Cluster. Ja. Und Kanada kratzt so gerade dran aufgrund der höheren Importkosten halt.
Genau. Die Kanadier haben zwar den höchsten Score von allen, also auch deutlich noch einen höheren Score, als wir es in Deutschland haben. Aber weil einfach die Entfernung hoch ist oder groß ist, sind einfach die Kosten dann verhältnismäßig hoch. Also Transportkosten nach Europa einfach relativ hoch. Wir sprechen erstmal über Wasserstoff. Wir können gleich dann noch uns mal anschauen, wie sich die Situation verändert, wenn wir über Ammoniak statt Wasserstoff sprechen. Mhm. Aber erstmal, wenn wirklich grüner Wasserstoff nach Europa transportiert werden würde, von Kanada aus, würden wir nicht in diesem von dir angesprochenen Quadranten unten rechts in der Grafik landen, also hoher Score, niedrige Kosten, sondern eben halt oben rechts hoher Score, hohe Kosten. Ist natürlich immer noch besser als alles andere, aber hier spielt uns sozusagen halt die Geografie einen Streich. Leider ist Kanada relativ weit entfernt und deshalb sind die Kosten da einfach höher, als wenn wir uns den Wasserstoff jetzt zum Beispiel aus Spanien holen würden.
Genau. Und im Prinzip bei den niedrigen Kosten muss man aber auch sagen, dass da eigentlich nur Marokko reinfällt.
Mhm.
Also die sind zwar mit einem niedrigen Future Energy Score bewertet, aber importkostenweise wirklich eigentlich die günstigsten durch die Bank. Alle anderen Länder, muss man sagen, haben niedrigere Scores, aber sind jetzt nicht wirklich günstig. Also da landen die meisten bei Importkosten von um die 300 US-Dollar pro Megawattstunde oder höher. Und das ist im Prinzip dieselbe Größe Ordnung, wo Kanada jetzt drin liegt.
Ja, genau. Genau, aber der Score ist bei weitem nicht so gut wie von Kanada. Jetzt könnte man irgendwie, wenn man jetzt gemein wäre, irgendwie ableiten, ja, was sind denn das für Partnerschaften, wenn eigentlich der Großteil davon überhaupt keinen Sinn macht. Also ja, jetzt zum Beispiel halt Ägypten hat den niedrigsten Score von allen untersuchten Ländern, aber verhältnismäßig hohe Kosten. Chile hat zwar einen relativ hohen Score, aber auch sehr hohe Kosten. Brasilien sind die Kosten sehr hoch. Namibia sind die Kosten sehr hoch und der Score niedrig. Mexiko ist der Score relativ niedrig, die Kosten hoch. Und die einzigen Länder, die zwar einen niedrigen Score haben, so wie du es erwähnt hast, aber eben halt dafür im Gegenzug auch niedrige Kosten, sind im Endeffekt Marokko und teilweise die Türkei. Also die Türkei hat vor allem Potenzial, wenn die eben skalieren. Wenn die jetzt mit kleinen Wasserstoffmengen jetzt erstmal sozusagen einsteigen, werden die Kosten relativ hoch. Aber es gibt da ein relativ großes Potenzial, wenn hochskaliert wird, wenn also die Produktion in der Türkei hochgefahren wird und mehr Wasserstoff nach Deutschland oder nach Europa gelangen kann, dann gehen die Kosten da relativ schön und gut runter und dann landet man in diesem Bereich eben halt Low Score, Low Cost.
Genau. Aber es ist halt auch so, im Prinzip, wenn man mit dem großen Wasserstoffhochlauf noch plant, dann muss man halt den Wasserstoff herbekommen. Dann kann man eben nicht wirklich sagen, ja gut, dann nehme ich halt nur noch Kanada als Lieferanten her, weil man natürlich auch die Mengen braucht.
Ja.
Macht dann vielleicht am Ende doch Sinn, dass man eben auch Partnerschaften mit allen möglichen anderen Ländern macht, die vielleicht auch teuer sind, einfach um sicherzustellen, dass man Wasserstoff bekommt.
Ja, genau. Ich meine, sowas ist halt offensichtlich dann auch vielleicht etwas anders bewertet worden, jetzt regierungsseitig, weil logischerweise dieser Future Energy Score ist natürlich jetzt auch nicht die reine Wahrheit quasi und die Bibel für alle zukünftigen Aktivitäten, das ist ja klar. Insofern, man hat regierungsseitig ja offensichtlich genügend Argumente gesehen, um zum Beispiel diese Partnerschaft mit Ägypten eben jetzt einzugehen, die, wenn wir rein jetzt nach dieser Analyse jetzt vom EWI jetzt gehen würden, ja, eigentlich, liebe Freunde in Ägypten, eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Aber da spielen natürlich andere Faktoren auch mit rein, eben halt politische Faktoren, die dann offensichtlich ja trotzdem dazu geführt haben, die Sinnhaftigkeit einer solchen Partnerschaft zu erkennen.
Genau. Und dann schauen wir noch kurz in dieses Ammoniak-Thema, weil reden jetzt die ganze Zeit über andere andere Länder, aber die große Frage, kann Europa sich selbst versorgen, so ungefähr, oder kann Europa Deutschland versorgen? Rennt uns die Zeit davon. Aber vielleicht ganz kurz zu dem Ammoniak-Thema. Da ist eigentlich erstaunlich, dass so gut wie kein Land oder eigentlich kein Land so richtig in diesen Quadranten mit hohem Score und niedrigen Kosten landet.
Nee, genau. Also da ist alles im Endeffekt so ein bisschen nach oben verschoben in der Grafik. Die Kosten sind eigentlich bei allen, nahezu allen, es gibt Ausnahmen, nahezu allen höher. Und das bedeutet auch, dass zum Beispiel eben halt Spanien und Finnland, die ja vorher da in diesem schönen Bereich, so wie du es erwähnt hast, eben halt High Score, Low Cost waren, nach oben rutschen und zum Großteil jetzt auch in diesen High Score, High Cost Bereich liegen. Also schade. Es ist natürlich auch so, diese Grenze ist natürlich jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Hier ist halt irgendeine Grenze mal festgelegt worden. Jetzt beim Ammoniak eben halt 300 US-Dollar pro Megawattstunde. Und wenn man diese Grenze jetzt auf 500 festlegen würde, wären plötzlich jetzt alle wieder im unteren Bereich. Also insofern ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber was natürlich schon geht, ist der direkte Vergleich eben halt mit Wasserstoff. Weil da ist ja eben auch diese Grenze auf 300 US-Dollar pro Megawattstunde festgelegt. Also was man ja auf jeden Fall herauslesen kann, ist dann sozusagen die Kosten pro Terawattstunde Ammoniak sind in der Regel höher als die Kosten pro Terawattstunde von grünem Wasserstoff.
Genau. Also man hat im Prinzip wirklich gewisse, wie will man es anders sagen? Im Prinzip kann man sich schon versorgen von dem den Ländern, die es da gibt, die da aktiv sind. Aber man hat natürlich gewisse potenzielle Risiken, die irgendwo schlummern und die natürlich bei ein paar Ländern viel geringer sind, zum Beispiel die Länder mit diesen demokratischen Strukturen, wie halt hier in Europa, Kanada, Australien. Und dann hat man natürlich diese anderen Länder, die vielleicht nicht so stabile Strukturen haben, wo dann auch das Rechtssystem nicht so stabil ist, wo natürlich viel mehr Risiken sind, aber die vielleicht zum Teil eben auch günstiger sind, aber zum Teil eben nicht mal wirklich günstiger sind, aber halt vielleicht die diese Mengen liefern können. Und da ist halt dann die große Frage, die man sich auch strategisch stellen muss, inwiefern macht man sich abhängig von gewissen Ländern Oder nimmt man das eben zum Anlass zu schauen, man diversifiziert so weit wie möglich. Also ich habe zum Beispiel gehört, China hat das sehr aktiv jetzt mit den Ölimporten gemacht, schon vor Jahren haben die gesagt, es darf kein Land mehr als 20% vom Rohöl nach China importieren. Und sowas macht dann vielleicht auch Sinn zu sagen, ja gut, wenn wir eben sagen, Marokko ist halt der günstigste Lieferant, aber es ist halt vielleicht nicht gar so stabil, dass wir eben sagen, wir machen uns eben deswegen nicht dann abhängig von Marokko, sondern nutzen die, aber haben noch andere Lieferanten an der Hand.
Ja.
Und ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Die Frage ist, ob die Politik den realisieren wird, weil letztendlich der Privatmarkt, der wird immer vom günstigsten kaufen. Da spielen diese Sachen eigentlich keine Rolle, weil ungefähr, das kann man nicht bepreisen. Und wenn es passiert, dann hat man Pech gehabt.
Ja.
Ja, genau. Ja, genau. Und da ist halt jetzt der Punkt, wenn man sich anschaut, welche Länder könnten in Europa als ja, Alternativen dienen, dann ist man eben wieder bei diesen Spanien, Portugal und den skandinavischen Ländern, die eigentlich die hauptpotenziellen Lieferanten sein könnten.
Ja.
Und letztendlich das Ergebnis, wenn man sich das anschaut, ist man wirklich gezwungen zu importieren. Da ist das Ergebnis eher nicht so wirklich. Also es ist nicht unbedingt notwendig und sonst funktioniert es gar nicht.
Ja.
Und ja, man kann auch sehr viel an Wasserstoff aus dem europäischen Netzwerk holen und hat da halt wirklich den Vorteil, dass die Transportkosten um einiges niedriger sind und deswegen ist gar nicht so viel ausmacht, dass die Erzeugungskosten um einiges höher sind.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, genau. Ja, wie immer, an euch der Hinweis, am besten macht ihr euch zu dieser ganzen Geschichte selbst ein Bild, lest euch diese Analyse, diese Veröffentlichung des EWI der Uni Köln selbst durch, macht euch ein Bild, schaut euch diese Grafiken auch selbst an und steigt auch selbst hinter diese ganze Thematik. Sehr interessant zu lesen. Wir verlinken euch das Ganze natürlich wieder in den Shownotes, also scrollt einfach ein bisschen nach unten und klickt dann auf das, was ihr da seht und schon habt ihr die Studie auf eurem eigenen Bildschirm und müsst nicht nur eben halt dem glauben, was wir euch da erzählen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann würde ich euch bitten, euer E-Mail-Programm zu öffnen und eine E-Mail zu formulieren an kontakt@hydrogenbar.de und uns euer Feedback dazu zukommen zu lassen, sodass ihr dann mit uns in Kontakt treten könnt. Ihr könnt alternativ auch auf der Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de. Da gibt es ein Kontaktformular, das ihr ausfüllen könnt und dann erreicht uns eure Nachricht ebenfalls.
Genau. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf Vorschläge, auf Ideen. Und wünschen euch dann weiterhin eine gute Woche. Genießt die Zeit. Bis bald.
Macht's gut. Ciao.